Gut, ich hoffe mal, jeder hat diesen Zitatezettel gekriegt und vielleicht auch schon ein bisschen reingeschaut. Es ist, wie überhaupt bei dieser Vortragsreihe, heute im Fall der Philosophie der Versuch, eine ganze Art zu denken, eine ganze Herangehensweise eines Fachs an die Welt zu charakterisieren. Das ist selbstverständlich immer das muss ein bisschen abstrakt bleiben, das muss ein bisschen grundsätzlich sein. Und der eine oder andere wird auch gut, will ich vielleicht Schwierigkeiten haben, alles, was er vom Fach kennt, unter diese Grundgedanken, wie ich meine, drunter zu bringen. Dafür ist er gleich in guter Gesellschaft. Es gehört sozusagen zum guten Ton der Philosophie, dass sie von sich selbst sagt, sie wäre eine Vielfalt und man könne gar nicht so einfach sagen, was das sei, Philosophie. Das erste Zitat geht da schon drauf, ja. Tatsächlich ist es aber keine Wahrheit. Es stimmt nicht. Irgendwie schaffen es die Philosophen schon, sich untereinander zu erkennen. Und sie wissen schon, der oder jene gehört da nicht dazu. Und jener andere gehört vielleicht schon dazu. Selbst wenn man weiß, dass ein Ordinary Language Philosoph aus Oxford was ganz was anderes ist als ein Hermeneut im Geiste Gadamers, etc., etc. Irgendwie wissen sie schon, die machen das Fach aus, alle miteinander. Und andere, zum Beispiel Ökonomen, zum Beispiel Soziologen, zum Beispiel Pfarrer, machen das Fach nicht aus. Also irgendwo muss es die Gemeinsamkeit schon auch geben, die man gerne dementiert, wenn irgendwer versucht zu definieren, was denn nun die Gemeinsamkeit sei. Also steigen wir gleich ein, das ist die Reihenfolge der Zitate ist gleich eine Gliederung und sie will auf eben diese Eigentümlichkeit des Denkens in dem Fach hinaus. Günter Patzig war ein bekannter Philosoph in Deutschland in den, wenn ich mich nicht täusche, bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Er sagt also, was Philosophie ist, wird wohl nicht definiert werden können, solange Philosophie lebendig ist. Ja, das kann sich so richtig. Adorno sagt es auch. Die Frage nach dem Wesen der Philosophie ist selbst in die philosophische Reflexion einbezogen und von ihr nicht zu trennen. Und dann kommt es doch. Unbeschadet dieser Sachlage kriegt man dann schon eine Gebrauchsdefinition von Philosophie, jetzt in Anführungszeichen hin. Und die schaut ungefähr so aus. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Nochmal, wunderbare Definition. Philosophie ist die Reflexion auf die Bedingung der Möglichkeit genau dessen, was in jeder anderen als der philosophischen Einstellung für selbstverständlich genommen werden muss. Der Autor da, also Günter Patzig, sagt nicht, was manche Leute zu Unrecht für selbstverständlich halten und was gar nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht gemeint, wir kritisieren was, was in der Welt als selbstverständlich durchgeht, aber gar nicht ist. Oder vielleicht ist es auch irgendwie mitgemeint, aber jedenfalls ist die Fassung viel universeller, viel weitergreifend als bloß der Gedanke, naja, was als selbstverständlich gilt, aber nicht selbstverständlich ist, sollte man nicht einfach durchgehen lassen. Es ist der Gedanke, alle anderen nehmen es für selbstverständlich, na Zusatz, und sie müssen es auch in ihrem Alltag, in ihrer Lebenspraxis, vielleicht in ihrer wissenschaftlichen Praxis. Philosophen nehmen nicht, lassen nicht als selbstverständlich gelten, was als selbstverständlich gilt und auch ist. Da haben wir schon die erste Merkwürdigkeit. Soll man denn wirklich was, was wirklich selbstverständlich ist, nicht als selbstverständlich nehmen? Ich lasse es mal stehen soweit, weil das ist ein bisschen der Einstieg. Da kann man auch noch ein bisschen sagen, es muss noch kein fertiger Schluss sein, noch kein fertiges Urteil über, worauf läuft es alles raus. Halt mal erstmal eine Merkwürdigkeit fest. Die sagen also, Wir nehmen nicht für selbstverständlich, was alle anderen für selbstverständlich nehmen und als selbstverständlich nehmen müssen. Wir fragen nach was? Nach was? Nicht, da komme ich jetzt noch öfter drauf, nicht, was ist das, was die anderen dafür selbstverständlich nehmen, sondern was ist die Bedingung der Möglichkeit? Die Bedingung der Möglichkeit dessen, was die anderen als selbstverständlich akzeptieren. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das denn für eine Frage? Ja, das ist eine Grundformel der Philosophie, hat der Immanuel Kant erfunden und die ist also quasi die philosophische Frage schlechthin. Ich will die Bedingung der Möglichkeit eines beliebigen Gegenstands wissen. Was will man da eigentlich wissen? Man will sein, in der Welt sein können, wissen. Es ist die Frage, wie kann es das geben? Es ist nicht die Frage, was ist das? Es ist die Frage, wie ist das möglich? Und da meint man mit der Frage, wie ist das möglich? Von welcher Bedingung hängt das mögliche Dasein dieser Sache ab? Mit dieser Frage hätte man das Entscheidende an einer Geschichte erwischt. Bedingung der Möglichkeit wissen wollen. Tatsächlich? Fragen. Ich störe mich übrigens nicht an Unterbrechungen. Ich breche sie dann auch irgendwann ab, wenn Debatten zu lang gehen und mir das quasi das zu sehr die Beweisabsicht zerstört. Dann muss ich, dann sage ich auch mal wieder, lasst uns ein bisschen zum Text oder zur Gliederung zurückkehren. Aber ich störe mich nicht auch an keiner Stelle von dem Vortrag dran. Wenn jemand Einwendungen machen möchte, macht sofort. Ich kenne die Problematik schon, dass man einen Einwand hat und wenn man bis zum Schluss warten muss, hat man ihn vergessen. Also halten wir fest, es ist die Frage nach, wie kann es das geben? Eine Frage nach einer Bedingung, nach einer Voraussetzung einer Sache, die für das in der Weltsein dieser Sache, fürs Dasein dieser Sache verantwortlich sein soll. Auch darauf komme ich später zurück, was diese Fragestellung, die ganze Philosophie durchzieht, wie ich meine, was die Fragestellung was die verkehrt ist, schon selber postuliert die Frage. Aber lassen wir das erstmal stehen, das ist die Bemerkung. Also erstens, Sie nehmen nicht als selbstverständlich, was alle anderen als selbstverständlich nehmen und nehmen müssen. Und Sie suchen nach der Bedingung der Möglichkeit genau dessen. Jetzt haben wir den zweiten, der hat mir deswegen gefallen, weil er gleich anknüpft, ist ein weniger bekannter Mann, mir jedenfalls weniger bekannt, Marcel heißt er, die Verantwortlichkeit des Philosophen. Der hat mir deswegen gefallen, weil er gleich an die alten Griechen erinnert. Und das gehört ja auch zur Philosophie sehr dazu, dass sie sehr verliebt ist in die Ursprünge, in den Kindergarten des Denkens. Wo die alten Griechen angefangen haben, sich aus dem mythischen Weltbild herauszuarbeiten und dann erste Schritte des Nachdenkens und so weiter gegangen sind. Vieles von dem, wenn man sokratische Dialoge heute liest, kommt einem wie unbeholfen vor, kindisch. Die konnten noch nicht diskursiv argumentieren der Reihe nach. Die haben immer den anderen gebraucht, der sagt, nun aber, denn mein Sokrates, kann es denn sein, dass? Und dann sagt der Sokrates, ja, es kann sein, dass und so weiter. Aber die Philosophie liebt diese Anfänge, weil sie furchtbar fundamental und ursprünglich sein will. Ja, Heidegger hat es dann schwer mit Archä und so Zeug, also das allererste, der Urgrund. Also unser Marcel, der sagt erstmal, andererseits, warum es andererseits heißt, weiß ich nicht, das schließt irgendwann was an. Man kann zweifellos behaupten, dass am Ursprung jeder philosophischen Suche immer ein Erstaunen steht. Ja, das Erstaunen, das ist das griechische Taumatzein, Erstaunen, staunen können. Eine gewisse Art, etwas als nicht endgültig hinzunehmen, etwas als nicht völlig natürlich zu betrachten. Da haben wir wieder die Analogie zu dem vorhin nicht selbstverständlich, nicht als selbstverständlich nehmen. Das hält er für so einleuchtend, dass er gar nicht mehr drüber reden muss. Was dann kommt, kommt dann, da komme ich gleich noch drauf. Der Ausgangspunkt ist zunächst, was eigentlich, sagen wir, die Geisteshaltung jeder Wissenschaft ist. Da reklamiert die Philosophie was für sich, was eigentlich für alle, die sich irgendwas erklären, gilt. Nämlich, man findet sich mit dem puren Gegebensein einer Sache, der Welt, des Blitzes, des Gewitters, der Missernte, der Finanzkrise, dass das kommt wie ein Gewitter, damit findet man sich nicht einfach ab. Da will man schon wissen, was es mit der Sache auf sich hat. Dieses Moment von nicht einfach hinnehmen hat jede Wissenschaft. Nach der Seite ist es nichts Besonderes. Nach der Seite, es nicht als völlig natürlich zu betrachten, geht schon eine Spur über das ganz Einfache hinaus. Denn ob es natürlich ist, also letzten Endes auch hinzunehmen ist, wie der Tod oder ein Unwetter, das bringt das Nachdenken über die Sache erst heraus. Es ist nicht richtig, gleich im Ausgangspunkt zu sagen, nichts nehme ich einfach als natürlich hin. Es ist schon die Frage, ob es eben was Natürliches ist, dann nimmt man es besser auch als natürlich hin. Oder ob es gar nichts Natürliches ist, ja, dann braucht man es auch nicht als natürlich hinnehmen. Aber es gleich in den Ausgangspunkt rein definieren, dass überhaupt schon wissen wollen, was es mit einer Sache auf sich hat, das nicht gelten lassen ist, das ist schon ziemlich weitgehend. Auch das halten wir fest, das wird beim Horkheimer Zitat nochmal, kommt der Gedanke nochmal, es ist dieses nicht als selbstverständlich nehmen, in dem Fall nicht als natürlich nehmen. Jetzt macht dieser Marcel weiter und gleich auf eine total brutale Art. Also das hält er erstmal für selbstverständlich, dass ein Erstaunen am Anfang steht. Was aber vielleicht weniger klar ist, ist, dass diese Infragestellung unveränderlich auf eine später aufzudeckende Wahrheit gerichtet ist. Ich lese mal ganz und dann in Teilen. Die Worte "eine Wahrheit" sind im Übrigen nicht so exakt, wie sie sein sollten. Fragt man, wo da der Mangel sein soll eigentlich. Aber jetzt kommt's. Fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden können, gehören dem Bereich der Wissenschaften und nicht der Philosophie an. Es ist vielmehr die Wahrheit, um die es sich immer handelt. Nächster Gedanke. Aber von dem Augenblick an, da die Reflexion ein bestimmtes Niveau erreicht hat, erstreckt sich die Infragestellung auch auf die Wahrheit selbst. Das hat zur Folge, dass man sich fragen muss, was das Wort selbst bedeutet und gleichzeitig, welches die Bedingungen und Grenzen sind, innerhalb derer das Verlangen nach Wahrheit vielleicht erfüllt werden kann. Also das sind Schritte. Erst, wir nehmen es nicht als natürlich hin, wir fragen. Natürlich fragen wir, damit wir eine Antwort kriegen, ist ja klar. Wer sagt, was hat's mit der Sache auf sich? Worum dreht sich's hier? Was sind ihre Eigentümlichkeiten, ihre Gesetze? Naja, der will die Gesetze und Eigentümlichkeiten rausfinden. Da ist erstmal kein großes Rätsel dran. Also, natürlich zielt das Fragen auf eine später aufzudeckende Wahrheit. Okay, gut so. Jetzt fällt ihm gleich ein Einwand ein. Die Worte "eine Wahrheit" sind nicht so exakt, wie sie sein sollten. Möchte man erstmal sagen, wo ist hier eigentlich ein Mangel? Eine Wahrheit, naja, halt Auskünfte, die stimmen. Rausfinden, was es mit der Sache auf sich hat. Ermitteln, was ihre Eigenart ist. Und das soll stimmen. Wahr ist erst einmal bloß ein Prädikat. Ein Prädikat einer Einsicht. Ja, eine, die stimmt, ist wahr. Wie wenn er das vergessen hätte, dass er von dem Prädikat redet, sagt er, fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden, gehören dem Bereich der Wissenschaft und nicht der Philosophie an. Was ist, jetzt geht schon ein bisschen in die Schwierigkeit des Lesens wahrscheinlich, was ist denn eigentlich gemeint? Fragmentarische Wahrheiten, die voneinander isoliert werden können. Was ist denn das für ein Gedanke? Erst sagt er mal, wir befassen uns mit irgendwas, das wir nicht einfach hinnehmen und wollen über die Sache was Wahres rausfinden. Ja, das, was ich über die Sache Wahres rausfinde, was anderes ist, als was ich über eine andere Sache Wahres herausfinde. Und das wieder was anderes, was ich über eine dritte Sache Wahres herausfinde, versteht sich doch. Es ist doch bloß eine Prädizierung der Qualität der Einsichten. Das sind gute Einsichten, die sind wahr. sagt er, das passt ihm nicht, da kriegt er nicht, was er will. Das sind bloß fragmentarische Wahrheiten. Er will nicht Wahrheiten, sondern die Wahrheit. Das muss man wirklich sagen, das ist, da hat der Adorno ein schönes Wort davon, eine echte Hypostasierung. Da wird ein Prädikat zu einem neuen Subjekt. Jetzt will er eine Sache, die schlechterdings bloß eine Qualität von Einsichten sein kann. Das will er zu einer Sache selber machen und will nicht Wahrheiten über dies und über jenes und was auch immer herausfinden, sondern er will die Wahrheit herausfinden. Da muss man jetzt wirklich sagen, jetzt sind wir ganz woanders. Die Wahrheit, die nicht mehr fragmentarisch ist, die nicht von einer anderen Wahrheit geschieden ist, ja, das ist die Wahrheit über das große Ganze, die Wahrheit über die Welt. Die Wahrheit herausfinden. Und kaum ist er dabei, das hohe Wort, die Wahrheit, eben wie gesagt, eine Chimäre, ein konstruiertes neues Subjekt zum Thema zu machen, sagt er, aber wenn man ein ernster Hinterfrager ist, der eben nichts als endgültig und als einfach natürlich hinnimmt, wenn man ein ernster Hinterfrager ist, dann muss man natürlich vor allen Dingen und schon mal gleich die Wahrheit selbst hinterfragen. Er fängt an mit, wir wollen was wissen, wir müssen was rauskriegen, und er endet mit, vor allen Dingen das rauskriegen wollen, verdient Misstrauen. Das darf man überhaupt nicht als einen Zweck nehmen, der einfach so als theoretische Tätigkeit verfolgt wird, sondern das ist was, das muss man auf seine Bedingungen und Grenzen hin beleuchten und damit das sehr Bedingte, und damit darlegen, dass die Erwartungen an Wahrheit sehr bedingte, begrenzte nur sein können. Dass man von der Wahrheit so arg viel nicht erwarten darf. Das Zweite jetzt, ja, fällt in die Erkenntnistheorie und ist in der ganzen Gliederung unter der Rubrik 3a, wird es nochmal Thema.